Hallo, hier ist Ulrike mit der 64. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ja, ich melde mich ja jetzt nach einer längeren Sommerpause wieder. Das habe ich diesmal echt ausgereizt und muss auch gestehen, dass ich so ein bisschen gehadert habe mit dem Podcast, aber ich denke jetzt, dass ich doch mit neuem Elan weitermache. Da möchte ich mich auch zunächst mal bedanken für nettes Hörerfeedback. Das ist immer wichtig und mit so nettem Hörerfeedback ist es dann eine Freude, auch weiter zu podcasten. Also erstmal herzlichen Dank an Marissa, die am 6.6. geschrieben hat, dass sie den Podcast ganz toll findet, dass sie die Stimme sehr angenehm findet und dass sie den Podcast auf jeden Fall weiterhören wird. Ebenfalls herzlichen Dank an Ingo, der am 15.6. schreibt, ebenfalls nette Stimme, viele Infos. Und der hofft, dass es weitere Podcasts geben wird. Ja, lieber Ingo, es gibt also weitere Podcasts. Und ich gebe jetzt erstmal einen kurzen Überblick, worüber es heute gehen wird. Ich werde zunächst ein paar Blogs empfehlen, um genauer zu sein, zwei Blogs. Dann werde ich einen Rückblick halten, einen kleinen Gartenrückblick über Juni, Juli und es geht wieder um die aktuelle Gartenarbeit, was so los war im Garten, was los ist im Garten. Ich erzähle von den aktuellen Tops und Flops im Garten und gebe dabei wieder ein paar Tipps. Zunächst aber zu den beiden Gartenblogs, die ich gerne empfehlen möchte. Den einen, den habe ich glaube ich schon mal empfohlen und zwar, weil es in diesem Blog eine sehr ausführliche und auch sehr umfassende Düngeempfehlung gibt. Eigentlich die beste Beschreibung, die ich so bislang gefunden habe. Und das ist der Blog von Stefan, der heißt Parzelle 94 und ist unter parzelle94.de im Web zu finden. Ich habe da heute so ein bisschen rumgesurft und da entdeckt, dass der auch zwei Filme auf YouTube hat, ebenfalls Parzelle 94. Und er macht da einen total sympathischen Eindruck, erzählt von seinem Garten. Es ist ihm ein Anliegen, dass das bekannter wird, dass Schrebergarten und überhaupt Kleingarten jetzt wieder hip ist. Das stimmt auch, das kann ich bestätigen. Der Altersdurchschnitt, der sinkt auch in unserer Anlage ständig. Wir haben zum Beispiel aktuell auch eine Warteliste an jungen Familien. Also da kann ich total mitfühlen und beziehungsweise das ist auch mein Anliegen, wie das von Stefan, das Schrebergarten-Image und Kleingärtner-Image ein bisschen zu entstauben und von seinem Spießerruf zu befreien. Ja, was ich auch sympathisch finde, dass der auch gerne so Experimente macht im Garten. Der probiert immer was aus und ist da auch durchaus selbstkritisch oder kann auch über sich selber lachen, wenn zum Beispiel, wenn er meint, es kann durchaus sein, dass die neueste Wurmkiste vielleicht einfach nur verschimmelt oder dass das Bocacci oder so ähnlich Experiment auf dem Balkon explodiert. Also eine ganz sympathische Art. Und wie gesagt, die Tipps, die er in dem Blog gibt, die sind wirklich hochkarätig und sehr fundiert. Wärmstens empfohlen parzelle94.de. Beim Surfen bin ich auch noch auf einen anderen Blog gestoßen, der heißt fraumeise.de. Das ist ein Blog, der besticht durch absolut tolle Bilder, ganz schöne Gartenfotos, ein wunderbares Design der Webseite auch und einen völlig beneidenswerten Garten in der Nähe von Hamburg, wo ich wirklich, also ich wünschte, mein Garten würde so aussehen. Besonders die Fotos vom Juni, glaube ich, haben es mir da total angetan. Da ist eine blühende Blumenwiese zu sehen und einfach wunderschön, toll angelegte Gemüsebeete und auch umfassende technische Tipps. Ganz beeindruckend und auch beneidenswert das Bewässerungssystem, das Sie und Ihr Mann da angelegt haben im Garten. Da haben Sie zwei Regenwassertanks installiert und bewässern den Garten dann über diese Tanks mit Tropfschläuchen. Also ganz beeindruckend und auch ausführlich beschrieben. Sehr empfehlenswert und dort nachzulesen bei fraumeise.de. Auch Bau eines Tomatenhauses wird beschrieben. Ja, und es gibt diverse Tipps und Rezepte. Also hohes Lob, optisch total ansprechend. Frau Meise ist eine wirklich gute Fotografin. Da lohnt es sich reinzugucken. Die technischen Tipps und Gartentipps sind ebenfalls super. Also hohes Lob und wärmste Empfehlung auch für den Blog fraumeise.de. Ja, ich werde das, ich habe ja auf meiner Webseite eine Seite, die heißt Links, da ist parzelle94.de schon verlinkt, aber Frau Meise werde ich da auch aufnehmen. Ja, jetzt noch etwas in eigener Sache, was Hörerfeedback angeht. Ich habe auf meiner Seite ja auch ein Gästebuch und da ist immer noch zunehmend ein Ärgernis, dass ich da zwar viele Kommentare bekomme, die meisten aber dann gleichzeitig unter einem Vornamen, also zum Beispiel Lukas, dann irgendwelche gewerblichen Seiten verlinken. Das hat auch was gedauert, bis mir das so aufgefallen ist. Also man klickt dann auf Tommy oder Inge und kommt zu Seiten, wo Rasenmäher, Heckenscheren und ich weiß nicht was verkauft werden. Ich habe da jetzt schon einen fetten Hinweis angebracht, dass ich diese Kommentare nicht veröffentliche. Teilweise tut mir das auch leid. Ich habe also erst heute da wieder einen ganz netten Kommentar gelöscht, der aber leider auf die Seite einer Gartenbaufirma führte. Also wenn ihr mir da Kommentare schicken wollt, gerne. Auch wenn ihr in einer Gartenbaufirma arbeitet, aber dann macht das bitte nur mit eurem privaten Namen und verlinkt keine gewerblichen Seiten oder sonstige Werbung. Ich habe bislang den Blog oder auch den Podcast ja werbefrei. Wenn sich das mal ändert, dann kündige ich das groß an. Bislang soll das aber erstmal so bleiben und deswegen will ich auch nicht, dass das irgendwie durch die Hintertür da reinkommt. Ausgenommen sind natürlich Verweise auf andere Gartenblogs, die empfehle ich ja selber gerne. Da mache ich auch gerne Hinweise oder lasse die da bei den Kommentaren. Aber bitte, wenn ihr gewerblich da unterwegs seid, dann nur unter dem privaten Namen kommentieren. So, jetzt aber zum Sommer 2016. Rückblickend kann man zum Juni und Juli sagen, dass diesmal die Siebenschläferregel voll zutraf. Es war einfach 6 bis 7 Wochen wechselhaftes Wetter. Es gab immer wieder Regenschauer, dann 2, 3 Tage Sonne, dann wieder Regen und so weiter und so weiter. Gerade Ende Mai, Anfang Juni und auch August wieder hat es ja teilweise auch im Rheinland hier länger geregnet. Die Folge war, dass man ein Gefühl hatte, als ob von der Wüchsigkeit der Pflanzen her 2-mal ein Monat Mai stattgefunden hätte. Alles ist wirklich gewachsen wie blöd. Das konnte man bei mir zum Beispiel merken an Büschen, an Ästen, die ich jedes Jahr da zurückschneiden muss. Die waren sage und schreibe doppelt so dick wie in den anderen Jahren. Stauden sind höher gewachsen wie sonst, sodass die Gartenplanung nicht mehr so hinhaute. Das heißt, im Vordergrund war plötzlich bei mir eine Herbstaster zu hoch, als dass man die dahinter gesäten Bechermalven noch sehen konnte, was eigentlich noch nie passiert ist. Und Bekannte haben mir berichtet, dass Pflanzen, die immer nur einmal im Jahr blühen, plötzlich zweimal im Jahr blühen. Bei Rosen ist das ganz häufig passiert dieses Jahr und auch bei anderen Staudenpflanzen. Also es war ein überschwängliches Wachstum durch die viele Feuchtigkeit und die auch eher zwar hinreichend sommerlichen, aber für die Pflanzen wohl noch ausreichenden Temperaturen. Der Regen, der hat natürlich auch zu ein paar Flops geführt. Bei mir im Garten am spektakulärsten und am traurigsten der Flop mit den Süßkirschen. Die sind wirklich alle geplatzt und verschimmelt. Das war ein völliges Trauerspiel dieses Jahr, vor allem weil es diesmal wirklich ein Kirschenjahr war. Bei mir am Baum hängen gar nicht jedes Jahr so viele Kirschen wie dieses Jahr. Und das war wirklich jammerschade, da zusehen zu müssen, wie die alle platzen und verschimmeln. Ich habe da auch ein Bild hier hinterlegt. Es ist so, dass ein Teil der Kirschen von der einen Seite auch noch ganz gut aussah, aber wenn man die dann pflücken wollte, dann war in, 98% der Kirschen sah man dann, dass die andere Seite schon braun war. Ich habe also in dem ganzen Kirschbaum höchstens 2 Händchen voll Kirschen dann in mühsamer Arbeit gerettet und den Rest musste man einfach dann verloren geben. Also traurig, traurig mit den Süßkirschen dieses Jahr. Ich hatte das ja auch schon erwähnt, dass der Regen Ende Mai, Anfang Juni bei mir auch die Bohnensaaten ganz schön verzögert hat. Die sind gar nicht in die Gänge gekommen. Und die Himbeeren, die haben es so halbwegs geschafft. Die sind anscheinend gegen Regen schon so ein bisschen weniger anfällig wie Süßkirschen. Aber es hätte da natürlich auch mehr Sonne geben können. Zur Haupterntezeit der Himbeeren waren wir diesmal auch in Urlaub, so dass ich dann nur noch so Ausläufer-Himbeeren ernten konnte, so Mitte Juli, als wir dann wieder zurück waren. Dafür habe ich dieses Jahr eine ganz tolle Kartoffelernte. Ich habe wieder meine Lieblingssorte Nicola angebaut und diesmal auch in meiner Dreifelderwirtschaft auf dem Beet im Garten, wo es für die Kartoffeln am günstigsten ist. Ich habe da ein Beet, wo ich sehr viel Sand mal eingearbeitet habe, bei unserem lehmigen Boden. Und das mögen die Kartoffeln ja gerne. Und gleichzeitig ist es das Beet, das in meinem doch auch mit Bäumen bestandenen Garten noch am meisten Sonne bekommt. Von daher habe ich wirklich ganz toll dicke und super schmeckende Nicola-Kartoffeln geerntet. Was mit dazu beigetragen hat, ist vielleicht, dass ich auch mit Pferdemist oder Pferdemist-Kompost gedüngt habe. Das mögen die Kartoffeln auch. Also ich habe im Frühjahr wie immer da so Mulchkompost ausgebracht und ich hatte diesmal Kompost, wo auch ziemlich viel Pferdemist mit eingearbeitet war. Wir haben da im Schrebergarten einen ganz guten Deal mit Pferdehaltern in der Umgebung, die nicht wissen, wohin mit ihrem Pferdemist. Und das ist so wirklich die klassische Win-Win-Situation. Da hoffe ich, dass ich auch in diesem Herbst da wieder Mist abstaube. Und da versuche ich vermutlich auch mal den direkt auf die Felder zu bringen. Ich hatte da immer so ein bisschen Angst, dass damit die Felder auch überdüngt werden jetzt mit reinem Mist. Da meinte ein Kollege aber, dass die Zusammensetzung von Pferdemist eigentlich ganz okay ist, weil da so viel Stroh und so weiter drin ist, dass man weniger Gefahr läuft, damit jetzt Felder einseitig zu überdüngen. So. Ja, also wie gesagt, gute Erfahrungen mit dem Düngen. Jetzt bei mir Pferdemist-Kompost, muss ich jetzt korrekterweise sagen. Ja, was ich auch erst sehr gut anließ, waren die Tomaten, die ich auf dem Hügelbeet, das ich angelegt habe, gepflanzt habe. Ich hatte ja berichtet, wie ich dieses Hügelbeet angelegt habe. Das bestand auch aus einer Mischung von Kompost, also diesem Pferdemist und Pferdemist-Kompost sowie mit dem Hügelbeet vom letzten Jahr, also praktisch Kompost, auf dem schon ein Jahr Kürbisse und Gurken und so weiter gewachsen waren. Und diese Tomaten sind erstmal total vielversprechend gewachsen, wirklich auch immer höher und höher geworden, dass ich mit der Länge von meinen Tomatenstäben dann gar nicht mehr auskam und da mit Bambusstäben nachrüsten musste, damit nicht alles zusammenbricht. Und ich hatte da auch erst die Sorge, dass das vielleicht ein bisschen viel Dünger war. Ich habe ja also da praktisch die Tomaten auf einem Pferdemist-Komposthaufen sozusagen angebaut. Aber der Fruchtansatz, der war dann doch ganz ordentlich. Ich hatte erst Angst, dass da nur Blätter produziert werden, aber das war dann gar nicht so. Das Einzige, was dann wirklich den Tomaten jetzt doch den Garaus machte, im Verein mit Regen jetzt Anfang August, ist die Braunfäule. Ich habe nämlich leider kein Tomatenhaus darüber gebaut. Und das hat sich sehr gerecht. Ich habe jetzt also die traurige Aufgabe, immer wieder von Braunfäule schon befallene Tomaten rauszupflücken. Und das ist leider der überwiegende Teil. So, ich schätze mal, dass ich etwa ein Drittel da noch retten konnte von den Tomaten, die dran sind, aber nur durch konsequentes Ausdünnen der, schon befallenen Blätter und Tomaten. Und es bewahrheitet sich wieder, dass man Tomaten doch lieber nur überdacht anbaut. Und das ist auch ein Projekt, das ich mir jetzt mal vornehme für nächstes Jahr. Ich weiß also jetzt, wie der Unterbau günstig ist, nämlich durchaus auf diesem Hügelbeet. Nur dieses Jahr wäre es gut, nächstes Jahr wäre es gut, wenn ich da eine Überdachung hinkriege, also zumindest so ein Dach bauen. Ich beobachte so bei meinen Kollegen, die Tomatenhäuser haben, dass es augenscheinlich auch nicht so günstig ist, die in zu engen und zu geschlossenen Tomatenhäusern anzubauen. Tomaten wollen gern luftig stehen. Bewährt haben sich, wenn Tomatenhäuser, die mindestens auf einer Seite offen sind und oder halt nur ein großzügiges Dach über den Tomaten. Da muss ich mal gucken, was ich da also praktisch hinkriege. Aber das ist jetzt etwas, aus Erfahrung wird man hoffentlich oder ich diesmal klug, Tomaten doch lieber zumindest überdacht. Das also so ein Halbflop im Garten. Erstmal sehr vielversprechend und dann aber schlug die Braunfäule leider doch zu. Ja, noch ein Flop, etwas, was ich eigentlich hätte wissen müssen. Ich habe ja wenig Platz im Garten und ich habe den Mais dann diesmal so mehr oder weniger vor die Stangenbohnen gequetscht und davor dann Bechermalven gesät, die auch ganz schön hoch geworden sind. Das Ergebnis war, dass der Mais zu wenig, dass es einfach zu wenig Maispflanzen nebeneinander waren und die eher in einer Reihe dann zu stehen kam, einzelne Pflanzen in einer Reihe. Und was dann passiert ist, dass der Mais sich nicht befruchten kann. Mais ist ein Windbefruchter und wenn da zu wenig Pflanzen vereinzelt stehen, dann gibt das nichts und das ist halt passiert. Also Mais am besten in kleinen Karrees anbauen, sodass ein paar Reihen nebeneinander stehen, dann hat man auch Maiskolben. Und klar, genug Licht und Sonne muss auch sein. Das war bei mir dieses Jahr auch nicht so unbedingt gegeben. Ja, überraschend und völlig erfreulich ist die immer bessere Feigenernte dieses Jahr gewesen. Da ist so eine No-Name-Feige vom Baumarkt ganz super gewachsen. Die steht bei mir jetzt circa 3 Jahre. Und das ist jetzt ein Busch, der ganz schön umfänglich ist, mit vielen Trieben. Ja, wie hoch mag der sein? Der ist vielleicht 2 Meter hoch und auch im Umfang mindestens 2 bis 3 Meter. Und der produziert Feigen am laufenden Band, jetzt eigentlich seit Anfang August. Und die schmecken total lecker, ganz süße Feigen. Wirklich ein Gewinn im Garten, voller Erfolg also dieses Jahr mit den Feigen. Kommen auch gut an bei den Kindern, also sehr erfreulich. Ich weiß leider nicht, wie diese Feige heißt. Ich habe länger im Garten schon eine Feige, diese Bauernfeige Violetta. Die wird aber zu spät reif. Die hat also jetzt kleine, knallharte grüne Feigen und das wird nur was, wenn es einen außergewöhnlich schönen Herbst gibt. Und ja, diese Buschfeige, die ich da jetzt angepflanzt habe, die fruchtet schon viel früher. Die setzt die Feigen sofort an, hat eigentlich schon im Winter welche. Ja, also das ist viel erfolgreicher. Leider weiß ich nicht, wie diese Sorte heißt. Feigen sind wohl recht anspruchslos und nehmen mit verschiedenen Böden vorlieb. Er sollte einigermaßen tiefgründig sein, habe ich jetzt gelesen. Feigen halten auch Trockenheit aus und Fröste bis minus 5 Grad. Wenn es darunter fällt, dann sollte man sie im Winter abdecken. Ja, die Winter werden hier ja aber immer milder, so dass das mit den Feigen, denke ich, ganz erfolgsversprechend ist jetzt. Juli, August sind ja die Erntemonate und ich habe neben den Kartoffeln und den Feigen, neben den Tomaten auch wieder Salate, Zucchini, Gurken, Zwiebeln geerntet. Die Zwiebeln, die hatte ich dieses Jahr ja mit einem Gemüsefliegenschutznetz ausgestattet und darunter sind sie auch wieder was geworden. Die brauchen das in meinem Garten. Die Möhren, die habe ich wieder ohne das Fliegenschutznetz angebaut und die sind was geworden, beziehungsweise die haben keine Möhrenfliege bekommen. Leider sind die Möhren aufgeplatzt. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, woran das liegt. Nicht alle Möhren, aber etwa so ein Drittel ist leider geplatzt. Das lag vielleicht an unregelmäßiger Flüssigkeitszufuhr, könnte ich mir denken. Für meinen Garten heißt das aber, Gemüsefliegenschutznetze brauchen die Zwiebeln. Die Möhren, die kommen ganz gut ohne aus. Ja, ich habe gerade nachgeforscht, das stimmt, dass die Möhre platzt, liegt daran, dass unregelmäßig Feuchtigkeit zugeführt wird. Also wenn plötzlich sehr viel Wasser kommt, dann platzt die Möhre. Und das passiert, wenn es vorher ein wenig zu trocken war. Also dann wird zuerst die Wurzel trocken und dann regnet es plötzlich und das führt dazu, dass die Möhre platzt. Man kann sie da trotzdem wohl noch essen, aber es sieht halt nicht besonders schön aus und die Möhren, die ich da rausgezogen habe, die waren auch schwer zu säubern, beziehungsweise dann kommen da Schnecken rein. Das war alles nicht so appetitlich. Man kann das vermeiden, indem man das Gemüse regelmäßig feucht hält. Und das habe ich natürlich versäumt. Es war also zwischendurch zu trocken und genau das ist passiert. Dann hat es ja geschüttet, wie blöd, und dann sind die Möhren geplatzt. Generell ist es so, dass ich ja praktisch im Garten immer kreise. Ich hatte das ja an anderer Stelle schon öfter erwähnt. Ich nehme mir immer ein Beet nach dem anderen vor und im Moment bin ich auch ganz hinreichend zufrieden. Ich habe eigentlich alles hinreichend beigehalten. Das Einzige, was ich nicht so geschafft habe, ist das Schneiden des Apfelbaums. Ich habe ja ein Bäumchen da. Das ist halt schwierig, da an diese Schosse so richtig dran zu kommen. Das ist also die nächste Arbeit, die da noch aussteht. Das hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. Und ja, das habe ich mir jetzt für die nächsten Tage vorgenommen. Diese Taktik, sich bei der Gartenarbeit so einen Sektor nach dem anderen vorzunehmen, habe ich jetzt auch von einer Bekannten gehört. Und die berichtete davon, heute war ich in Sektor 1 und morgen mache ich Sektor 2. Sie findet einfach, ja, ich finde das auch ganz witzig. Ich könnte dann Sektor 5 oben steht noch an. Und das klingt ja ganz, das klingt witziger als ein Beet nach dem anderen, also Sektor 1, Sektor 2. Ja, und das hat sich wirklich bewährt, weil wenn man den ganzen Garten auf einmal in den Blick nimmt, ist man oft recht frustriert, weil meistens ist es ja so, dass man das in keinster Weise alles auf einmal schafft oder bearbeiten kann. Wenn man sich aber passend immer ein Beet vornimmt oder halt Sektor 1 oder Sektor 2 oder ich bin morgen halt in Sektor 5, dann hat man eher ein Erfolgserlebnis. Die Sektoren, die sind dann halt so abgemessen, dass man das gut in der 1 oder 2 oder 3 Stunden schafft, die einem zur Verfügung stehen. Und das ist eine Herangehensweise, die ich wärmstens empfehlen kann, einfach um auch Frust im Garten zu vermeiden. Beim Schnitt der Äpfel, die ich da als Spalierobst habe, habe ich dieses Jahr auch leider was falsch gemacht. Da habe ich im Winter anscheinend die Blütenansätze abgeschnitten, eventuell die einfach zu spät geschnitten. Und ja, ich muss da mal sorgfältig mich informieren nächsten Winter, vielleicht auch einen Kollegen zu Rate fragen, damit das nicht nochmal passiert. Und der Apfelbaum, wo so viele Schosse sind, der rote Berlepsch, der hat einfach dieses Jahr kein Apfeljahr. Das geht bei dem immer so ein bisschen abwechselnd. Und der ist halt in der Mitte so hoch, dass er leider nicht so einfach erreichbar ist. Und das war also schon Grund genug für mich, das jetzt auf die lange Bank zu schieben. So, jetzt noch mal kurz zu der Gartenarbeit, die jetzt ansteht. Mitte, Ende August. Zum einen können abgeerntete Beete wieder bepflanzt werden. Bei mir ist das das Kartoffelbeet, das ich jetzt so langsam abernte. Ich habe da neu gepflanzt Endiviensalat und noch Kopfsalat. Man kann aber auch Gründüngung einsäen. Gelbsenf oder Phacelia bietet sich an. Und Feldsalat könnte man jetzt säen. Man kann ebenfalls pflanzen jetzt die Herbstgemüse. Das ist Chinakohl, Rosenkohl. Man kann Rettich säen, Radicchio, Zuckerhut pflanzen. Noch ein paar Tipps zu Endiviensalat. Endiviensalat mag lehmigen Boden, deswegen ist das bei mir auch relativ erfolgreich im Garten. Er mag Boden ohne Staunässe und es ist auch wichtig, den Endiviensalat so zu pflanzen, dass der Wurzelhals trocken bleibt. Man sagt, Endiviensalat möchte im Winde wehen. Das heißt, dass man den Salat keinesfalls zu tief pflanzen sollte. Die Blätter, die müssen frei stehen. So vermeidet man dann, dass der von unten anfault. Es empfiehlt sich, Sorten zu pflanzen, die selber bleichen. Die inneren gelben Blätter schmecken besser wie die äußeren. Und aus dem Grund wird Endiviensalat auch relativ dicht gepflanzt, sodass er so ein bisschen sich selber praktisch zusammendrückt. Man kann den auch abdecken, aber ich habe das noch nie gemacht. Anscheinend die Sorten, die ich so besorge, ich kaufe mir oft Pflänzchen am Wochenmarkt, die sind so, dass sie in der Mitte für mich hinreichend gelb sind, beziehungsweise die schmecken hinreichend gut. Feldsalat, den man jetzt sät, beziehungsweise bis September rein kann man den sehen, der wird dann vermutlich aber erst im Frühjahr erntereif. Zwiebeln sind je nach Sorte jetzt oder auch schon, waren schon erntereif. Ich habe meine schon geerntet. Man sieht, dass die reif sind daran, dass das Laub von selbst umknickt. Dann kann man die Zwiebeln rausziehen und trocknen. Wenn es sehr sonnig ist, kann man das auf dem Beet tun. Bei dem Regenwetter habe ich die aber auf die Terrasse gelegt, auf die überdachte Terrasse, damit die nicht so voll geregnet werden. Und da kann man die abtrocknen lassen und dann, wenn sie gut trocken sind und das Laub wirklich dann komplett abgetrocknet ist, dann mitnehmen und nach Hause transportieren und verwerten. Ja, wenn es heiß wird, natürlich gießen nicht vergessen. Morgens oder abends. Ständige Arbeiten sind das Ausputzen von abgeblühten Blüten. Es gibt einige Blüten, wo es sich lohnt, die verblühten Blüten abzuschneiden. Das sind zum Beispiel Lichtnelken, Schmuckkörbchen, Ringelblumen. Andere kann man handbreit über dem Boden abschneiden. Wenn man dann wieder düngt, dann kann es zu einem zweiten Austrieb und einer zweiten Blüte kommen. Das sind zum Beispiel Rittersporn, bunte Margeriten, Feinstrahl und so weiter. Ebenso gilt das für die große Kornblume, Lupine, Katzenminze und Sommersalbei. Wichtig ist jetzt bei allen mehrjährigen Pflanzen, dass die letzte Düngergabe bis Ende August ausgebracht werden sollte. Dünger danach führt dazu, dass die Pflanzen zu sehr austreiben und dann im Winter schneller abfrieren. Rasen sollte man allerdings kontinuierlich weiter düngen. Das ist mit so die wichtigste Empfehlung für einen guten Rasen, dass man wirklich regelmäßig düngt, also durchaus mehrmals im Jahr. Und auch einen letzten Herbstdünger kann man gerne ausbringen. Ich hatte mir ja noch ein paar neue Pflanzen bestellt. Ich habe versucht, das Leinkraut auszusehen. Das hat nicht geklappt, aber ich hatte mir auch zwei Pflänzchen bestellt und die sind dann gekommen. Das sind wirklich ganz zierliche Pflanzen, eher was unscheinbar, aber ganz nett anzusehen in meinem Selbstausseherbeet. Und dann habe ich in einem schattigen Gartenteil den gelben Scheinmohn gepflanzt. Das lässt sich auch ganz gut an. Das ist eine ganz attraktive Pflanze, die sich auch selber aussät für schattige Gärten. Ja, auf der Webseite Entspannt im Garten kann man sehen, was jetzt so blüht und wächst im August. Im Moment ist das Schmuckkörbchen, Sonnenblumen, Sonnenaugen, Staudensonnenblumen, die ersten Herbstastern blühen auf, Bechermalve blüht noch so gerade, ist aber mehr oder weniger abgeblüht, Kornblumen sind verblüht inzwischen. Dann blühen noch Agastachen, Schafgarbe und Mädchenauge. Ich bin dieses Jahr nicht so zufrieden mit meinem Selbstausseherbeet. Das sieht doch, wenn Jungfer im Grünen und Ringelblumen so ihre Hochzeit hinter sich haben und Kornblume, dann sieht das im Moment doch etwas zerrupft aus. Ich habe dahinter ja auch die Kartoffeln stehen gehabt und da muss man die Pflanzen ja einziehen lassen und das trägt alles zu einem etwas vertrockneten Aussehen bei. Man könnte die Kartoffeln auch alle auf einen Schlag natürlich ausmachen, dann entsteht aber bei zu warmen Kellern das Problem der Lagerung. Ich ernte die deswegen nach Bedarf und habe deswegen erst die Hälfte abgeerntet. Was man machen könnte, ist eine Erdmiete anlegen. Da habe ich aber immer Angst, dass da die Mäuse dann drüber herfallen. Ja, von daher optisch ist es im Garten echt am schönsten Mai, Juni. Da ist alles schön grün und blüht. Sommer ist ein bisschen, was Blühen und Grünen angeht, ein bisschen spärlicher bei mir. Und diesmal liegt es auch daran, dass so zentral die Kartoffeln stehen. So, zu guter Letzt habe ich noch einen Geschenktipp. Ich habe ein total süßes Buch empfohlen bekommen, das heißt Das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Und für Gärtner ist das natürlich ein wenig zwiespältig. Als Gärtner hat man natürlich ein nicht so von Zuneigung geprägtes Verhältnis zu Schnecken. Dies ist aber ein total nett geschriebenes Buch von einer Frau, die schwer erkrankt war und eine Schnecke in einem Blumentopf geschenkt bekommen hat. Und sie ist durch die Krankheit so verlangsamt und auf einem Fleck festgenagelt, dass sie Zeit hat, diese Schnecke ganz sorgfältig zu beobachten. Und sie beschreibt das ganz liebevoll und das ist richtig schön zu lesen, wie sie eine Beziehung zu dieser kleinen Schnecke entwickelt. Also die Schnecke, die schläft zum Beispiel in einer Schlafmulde und sie beobachtet, was die Schnecke gern frisst. Zuerst frisst sie Papier und sie fragt sich zuerst, warum ihr Papier so viereckige Löcher hat. Und dann findet sie raus, dass Schnecken total gern Pilze essen und so weiter. Das ist also wirklich ganz nett geschrieben. Und das gibt es auch in einer Ausgabe, wo ganz viele kleine Schnecken auf dem Cover sind. Diese Ausgabe kann man über Thalia bestellen. Also ein nettes kleines Geschenk. Ein Buch, wo man auch sehr viel Wissenswertes über Schnecken erfährt. Die Autorin, die hat sich dann damit beschäftigt, auch da richtig zu recherchieren. Und man erfährt sehr viel über das Leben, Fortpflanzung, Nahrungsbedürfnisse der Schnecken. Die Autorin heißt Bailey und das Buch heißt Das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Sehr empfehlenswert und auch für Gärtner ein ganz witziges Geschenk, finde ich. Ja, damit komme ich für heute zum Ende. Ich habe vor, jetzt wieder den monatlichen Rhythmus doch beizubehalten und bin da guten Mutes und wünsche euch in der Zwischenzeit viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.